Ich jetzt noch einmal ein bisschen was über diesen treuen Gott erzählen. Wer die letzten Sonntage dabei war, der hat bemerkt, dass wir uns in unserer Reihe Stilles Herz mit dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums beschäftigen. Bisher haben wir gesehen, dass folgendes sehr gute Mittel für Frieden im Herzen sind, für so ein stilles Herz. Einmal Glauben an Gott, den Vater. Glauben an den ewigen Gottessohn Jesus Christus. Und dann auch ein fester Ankerpunkt außerhalb der eigenen Lebensstürme. Also da, wo es bei mir unruhig und stürmisch ist, wenn ich dann einen Ankerpunkt habe, außerhalb davon. Das ist sehr hilfreich für ein stilles Herz. Jesus sagt, dass es für uns eine echte Heimat in der ewigen Welt Gottes gibt. Dass dort ein Zuhause für uns wartet. Und das ist ein ganz, ganz sicherer Ankerpunkt. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Als am 21. Februar Billy Graham verstarb, da hat dieses Zitat relativ schnell so die Runde gemacht. Er hat gesagt, irgendwann vorher halt mal, eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube nicht ein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich habe nur meine Adresse geändert. So sieht das aus. Habe ich es angekommen, womöglich noch ein bisschen anders dort vorne stehen, merke ich gerade. Ich habe es nochmal ein bisschen genauer irgendwann rausgesucht. Also es gibt eine feste Überzeugung für uns, einen festen Ankerpunkt, der unserem Leben Frieden und Sicherheit geben kann. Jetzt am letzten Sonntag hatten wir gesehen, dass wir uns diese Sicherheit einer Heimat bei Gott nicht verdienen können. Auch nicht verdienen müssen. Also wir müssen das nicht machen. Jesus hat das alles für uns erledigt. Er hat das Gesetz Gottes überwunden, das sich gegen uns richtet. Er hat das Urteil über unsere Schuld auf sich genommen. Es wurde an ihm vollstreckt. Jesus hat den Tod überwunden. Er hat den Teufel besiegt. Und selbst für das brisante Problem der Heiligkeit Gottes hat er eine Lösung bereitgestellt. Weil wir Jesus sozusagen anziehen können, können wir so gekleidet dann auch vor Gott treten, ohne bei ihm völlig vergehen zu müssen vor seiner Heiligkeit. Das alles hat Jesus teuer für uns erkauft. Und durch ihn haben wir ein Zuhause im Himmel. Wir haben diesen sicheren Ankerpunkt durch Jesus. Wegen ihm können wir in das himmlische Haus einziehen, wenn der Tag für uns gekommen ist. Heute soll uns noch einmal der Vers 3 näher beschäftigen aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Und ich lese zuerst nochmal diesen gesamten Textabschnitt vor, Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, jetzt kommt's, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ich werde wiederkommen, sagt Jesus. Er redet hier von seiner Wiederkunft. In der Theologie spricht man gern von der Wiederkunft Christi. Eigentlich ein sehr wichtiger Bereich in der Theologie, aber interessanterweise spielt er im Glaubensalltag und auch im Gemeindealltag nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und ich muss zugeben, dass ich auch nicht sehr häufig darüber predige und mich tatsächlich auch nur relativ selten damit intensiv auseinandersetze. Das mag daran liegen, dass dieser Bereich der Theologie auf den ersten Blick nicht so wichtig zu sein scheint für unser tägliches Glaubensleben. Die Wiederkunft Christi, das erscheint uns so weit weg, so fern. Sie wirkt unwichtig, fast irrelevant. Uns geht es mehr um das, was so in unserem Leben passiert und was uns da konkret helfen kann. Das ist ja auch verständlich. Aber dass wir die Zukunft, also diese Wiederkunft Christi so wenig beachten, das könnte auch daran liegen, dass wir gar nicht erkennen, welche Bedeutung sie für unser Leben und für unseren Glauben hat. Und ich hoffe, dass wir etwas von dieser Bedeutung heute zusammen entdecken können. Ich möchte gern aufzeigen, dass die Lehre von der Wiederkunft Christi ganz viel mit unserem inneren Frieden, mit diesem stillen Herzen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr das in Gesprächen mit anderen Menschen, die jetzt nicht glauben, also in Gesprächen über den christlichen Glauben auch schon einmal so gesagt bekommen habt. Ich kann nicht glauben. Schau dir doch an, wie es in der Welt zugeht. Wenn es Gott wirklich geben sollte, dann müsste es doch anders aussehen, oder? Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? Dann dürfte es doch nicht so viele Kriege geben, so viel Not, so viele Menschen, die flüchten müssen. Ich kann nicht glauben. Oder auch so, ich kann nicht glauben, dafür habe ich selbst viel zu viel Schlimmes erlebt. Warum hat Gott das alles zugelassen? Du erzählst mir von einem Gott der Liebe. Es fällt mir wirklich schwer, daran zu glauben, bei all dem, was ich erlebe und sehe. Das Problem ist, dass Menschen, die sich so äußern, eine völlig falsche Vorstellung vom christlichen Glauben haben. Das können wir sicherlich nicht in einem Gespräch gerade rücken. Aber ich wünsche solchen Zweiflern, dass sie eines Tages die wahre christliche Botschaft hören und dass sie ehrlich genug sind und ihr Herz weich genug ist, diese Botschaft auch wirklich an sich heranzulassen. Das Missverständnis dieser Menschen, das liegt darin zu finden, dass sie denken, dass ein Gott, der uns wirklich liebt, dafür sorgen müsste, dass es wirklich allen gut geht, und zwar immer. Und dass das Leben für alle Menschen immer, immer besser werden müsste. Wenn christliche Werte in der Welt Verbreitung finden, dann müsste sich die Welt doch langsam, aber sicher zum Positiven weiterentwickeln. Das ist so ein bisschen so die Haltung dahinter. Und dann gucken sie auf die Welt und sie sehen, da hat sich nichts entwickelt. Das ist immer noch genauso schlimm wie vor langer Zeit. Das Problem ist, das ist eine Fehlannahme, wenn man das erwartet, dass sich alles zum Positiven entwickelt bei uns Menschen. Es sind falsche Schlüsse aus einer verkürzten Botschaft der Liebe. Natürlich kann man hoffen, dass die christliche Botschaft positive Auswirkungen hat. Aber in der Bibel wird dieses Anliegen gar nicht so sehr hoch gewichtet. Die Wiederkunft Christi hat in solch einer falschen Vorstellung vom christlichen Glauben eher keinen Platz. Was soll das noch bringen, dass Jesus wiederkommt, wenn doch bisher noch nichts besser geworden ist? Nun spricht Jesus hier in diesem Bibelabschnitt aber über sein Wiederkommen und ich denke, es ist gut, wenn wir uns das einmal näher anschauen. Vielleicht können wir falsche Glaubensvorstellungen korrigieren lassen. Jesus sagt diese Sätze ja zu Menschen, die weiterhin in dieser Welt leben müssen. Also er geht, sagt er voraus, aber seine Jünger müssen bleiben. Er sagt ihnen, dass man sie hart bedrängen wird. Und wie tröstet Jesus seine Jünger in diesem Moment angesichts solcher Aussichten? Er spricht mit ihnen interessanterweise über seinen Tod und über das Kreuz und dann fast im gleichen Atemzug über seine Auferstehung und seine Wiederkunft und das, was dann kommt. Wer das mal nachlesen möchte, Johannes Evangelium Kapitel 14 bis 16, da ist das alles so geballt an einem Ort zu finden. Über das, was dazwischen kommt, zwischen seinem Tod und seiner Wiederkunft, da verliert er gar nicht so viele Worte in diesem Moment. Und doch sagt er, das, was ich euch hier sage, das kann euch trösten, das kann euch das Herz still werden lassen. Direkt nach der Rückkehr von Jesus in die himmlische Welt Gottes, da sind zwei Engel zu den staunenden Jüngern gekommen. Also seine Himmelfahrt war gerade geschehen und dann kamen diese zwei Engel und die haben den Jüngern klargemacht, dass dieses einmalige Ereignis der Himmelfahrt noch nicht das letzte Kapitel in der Geschichte Gottes mit den Menschen ist. Sie sagen, das können wir jetzt auch noch lesen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Sie waren nur ganz erstaunt, guckten Jesus hinterher, der gerade in die Wolken aufgenommen worden war. Und die Engel sagen, was starrt ihr in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. So sicher, wie der Sohn Gottes auf dieser Erde gelebt hat und wie ihr mit ihm gelebt habt, so sicher wird er eines Tages auch wiederkommen. Für die Jünger war das sehr überzeugend. Die waren da Die haben da keine Zweifel dran gehabt, dass das so sein wird. Nun leben wir aber in der Zwischenzeit. Wir warten noch darauf, dass Jesus wiederkommt. Was hat die Bibel über diese Zeit zu sagen, die ja unsere wahrnehmbare Wirklichkeit ausmacht? Wir kennen nichts anderes, wir kennen nur diese Zwischenzeit. Was die Bibel über den Zustand der Welt zu sagen hat, ist durchaus aufschlussreich. Sie sagt, dass mit dieser Welt etwas extrem schiefgegangen ist. Die ganze Geschichte der Menschheit bestätigt, dass hier ein riesengroßes Problem vorliegt. Das Leben läuft nicht so, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Alles ist durch die Sünde verdorben und regelrecht kaputt gemacht worden. Sünde ist also das eigentliche Problem, so sagt es die Bibel. Alles Leben in dieser Welt steht unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels. Die christliche Botschaft macht aus diesen Tatsachen kein Geheimnis. Es ist irgendwie nicht richtig, dass all das Böse in der Welt und im eigenen Leben, dass wir das Gott anlasten. Das können wir so nicht machen. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass Gott einen sehr einflussreichen Gegenspieler hat. Jetzt fällt es vielen Menschen heute schwer, an die Existenz des Teufels zu glauben. Ich muss sagen, mir fällt es schwer, nicht an seine Existenz zu glauben. Wenn ich mir ansehe, was heute so in der Welt passiert, und auch was in meinem Leben passiert, beziehungsweise auch was ich verzapfe, wie soll ich das alles erklären, ohne die biblische Lehre vom Bösen, vom Satan und von seinen Mächten und Gewalten? Es gibt eine unsichtbare geistliche Wirklichkeit, die einen direkten Einfluss hat auf die Wirklichkeit, die wir so unmittelbar vor Augen haben. Stellt sich die Frage, kann eine Welt, die unter der Herrschaft des Teufels steht, eigentlich zum Guten verbessert werden? Ich denke, uns wird schnell klar, dass die Antwort Nein sein muss. Die Sünde und die Macht des Teufels sind so ein großes Problem, dass absolut klar ist, dass die Welt sich selbst nie verbessern wird. Und auch die Menschen werden sich nicht aus eigener Kraft verbessern. Das wird nichts. Wir Christen sollten uns eigentlich gar nicht wundern über das, was in der Welt vor sich geht. Wir sollten uns nicht wundern, wenn Menschen Hass verbreiten und sich gegenseitig kaputt machen. Aus uns heraus können wir es gar nicht anders. Und die Bibel erwartet es auch nicht anders. Das ist tatsächlich eine ziemlich pessimistische Sichtweise. Schwer erträglich für jeden Optimisten und eine Bestätigung für jeden Pessimisten. Wenn wir optimistisch sein wollen in all dem, dann sollten wir unseren Optimismus aus etwas anderem ziehen. Wir sollten nicht erwarten, dass die Menschheit sich selbst verbessert. Wir sollten erwarten, dass Gott eingreift. Das ist die biblische Sichtweise. Schauen wir uns einfach nur ganz kurz noch an, wie Jesus diese Sache gesehen hat. Lukas Evangelium, da sagt er an einer Stelle, wenn der Menschensohn kommt, dann wird es sein wie zur Zeit von Noah. Da ging es ganz schlimm zu. Oder sagt weiter, es wird genauso sein wie zu Lots Zeiten, wo Sodom und Gomorra zum Inbegriff für lasterhaftes Leben wurde. Oder im Matthäus-Evangelium. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Die Zeiten werden schlimm sein. Und Jesus spannte einen ganz weiten zeitlichen Bogen. In der Urzeit ging es schlimm zu. Zu Zeiten der Urväter ging es schlimm zu. Und auch wenn er wiederkommt, wird es schlimm zugehen. Es gibt keine Verbesserung bei den Menschen. Solange wie noch zwei Menschen irgendwie miteinander streiten, werden auch die Völker dieser Welt im Widerstreit zueinander stehen. Solange Menschen Begierden und andere negative Leidenschaften, Gier und Neid und Eifersucht in ihrem Herzen haben, solange wird es auch Kriege geben in der Welt. Die Sünde ist und bleibt unser Problem. Sie macht uns kaputt und sie macht die Welt kaputt. Der Zustand dieser Welt ist ein Spiegelbild der Sünde, die uns beherrscht. Das ist die ziemlich brutale Botschaft der Bibel. Brutal, aber wahr. Die Bibel hat in Verbindung damit noch eine weitere, sehr klare Botschaft. Wegen all dieser bösen Dinge, die einfach ein Teil von unserem Leben sind und die uns anhaften, wegen all dieser Dinge muss Gott Gericht halten über die Welt und über die Menschen. Die Geschichte der Welt und der Menschheit, die läuft auf einen ganz großen Höhepunkt zu. Es wird einen letzten Tag geben. Und dort, ganz am Ende, wird Gott zu Gericht sitzen. Und dann wird er die Sünde und alles Böse und Schlechte verurteilen. Er wird das tun. Es geht nicht anders. Weil er der heilige Gott ist. Und weil er die Sünde und das Böse in seiner Gegenwart nicht dulden kann, nicht ertragen kann. Das Ganze wäre jetzt extremst düster, wenn Gott es dabei belassen würde. Wenn er die Welt einfach ungehindert auf ihr brutales Ende zulaufen lassen würde. Aber das hat er nicht getan. Ich darf hier Sonntag für Sonntag verkündigen, dass Gott genau das nicht getan hat. Er hat eingegriffen. Was für eine herrliche Botschaft. Nun aber, er hat anders eingegriffen, als wir es vielleicht erwartet hätten. Er rettet die Welt nicht vor ihrem düsteren Ende. Er sorgt nicht für eine Verbesserung der ganzen Welt. Sein Plan war ein anderer. Gott geht her und er nimmt sich einzelne Menschen, einzelne Leute vor und er rettet diese Menschen heraus aus der Welt. Gottes Weg ist, einzelne Menschen zu ergreifen und sie in ein anderes Reich zu versetzen. In das Reich Gottes. Die Welt drumherum bleibt böse, chaotisch, negativ, wie sie einfach ist. Aber mittendrin werden einzelne Menschen gerettet. Das ist Gottes Weg. Menschen werden so radikal verändert, dass man nur von einer neuen Geburt sprechen kann. Und das geschieht da, wo Menschen sich wirklich für Gott öffnen und ihm das Recht geben, der Herr in ihrem Leben zu sein. Während Jesus auf der Erde war, hat er zu den Menschen immer wieder auf verschiedene Weisen gesagt, die Welt vergeht. Kommt zu mir und werdet ein Teil von meinem Reich. Dann werdet ihr gerettet und bewahrt vor dem Gericht Gottes. Paulus hat das später einmal so ausgedrückt, wir können das mal auch hier vorne zeigen. Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 4. Jesus hat sich selbst für unsere Sünden geopfert, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt herauszureißen. Das ist das, was Jesus getan hat. Er reißt uns heraus aus dieser Welt, die einfach, wenn man sie realistisch betrachtet, nur als böse bezeichnet werden kann. Einzelne Menschen nimmt der Herr und reißt sie heraus. Ich hatte am vorletzten Sonntag schon gesagt, welchen Stellenwert unsere Seele in dieser ganzen Sache hat. Die gegenwärtige Welt wird böse bleiben. Das äußere Leben wird vergehen. Worauf es wirklich ankommt, ist unser inneres Leben. Unser äußeres Leben können wir nicht retten. Aber unsere Seele, die können wir retten lassen. Unsere Beziehung zu Gott ist unendlich wichtiger als alles, was uns in diesem Leben zustoßen kann. Gottes Plan ist, uns Menschen einen nach dem anderen zu ergreifen und uns aus dieser Welt herauszureißen. Er möchte jedem von uns ein neues Leben schenken, einen völligen Neuanfang. Das ist seine Vorgehensweise. Er macht aus uns Kinder Gottes. Er gibt uns eine völlig neue Blickrichtung. Er stattet uns aus mit einer Vollmacht, die wir nie gekannt haben. und er stellt unser neues Leben auf eine Spur, die einmal eine Ewigkeit in seiner Nähe vorsieht. Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir begreifen, was am Ende der Zeiten passieren wird. Jesus wird wiederkommen und er wird zu Gericht sitzen. Die ganze Welt und ihre Völker, jeder einzelne Mensch, der jemals gelebt hat, wird vor diesem Gericht erscheinen müssen. Alles, was böse ist und was zum Satan und zu seinem Reich gehört, wird zerstört werden. Das ist die negative Seite. Ein böses Ende. Es gibt aber auch eine positive Seite. Der Apostel Petrus beschreibt sie so. Simon, wenn du das auch anklickst. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Alles Sündhafte, alles Böse, alles Dunkle wird aus diesem neuen Universum beseitigt werden. Es gibt also das Negative, was quasi dem Satan vorbehalten ist und allen, die noch zu ihm gehören. Und es gibt das Positive, was den Kindern Gottes vorbehalten ist, alles Gute, was bei Gott zu finden ist. Auch wir gehören zu einer dieser beiden Seiten. Entweder wir gehören durch die Sünde noch zu Satan und zu seiner Welt, dann erwartet seine Strafe auf uns. Oder wir gehören durch den Glauben an Jesus bereits jetzt zu Gottes neuer Welt. Dann werden wir eine Welt ohne alles Negative, ohne irgendwelches Leid erleben. Ich weiß, das ist eine harte Botschaft heute. Aber das ist das, was wir im Wort Gottes finden. Gottes neue, wunderbare Welt, die kann ich nicht jedem versprechen. Diese wunderbare Welt werden diejenigen erleben, die dem Herrn Jesus Christus gehören. Diejenigen, die erkannt haben, wie überaus wichtig ihre Seele ist. Die ihre eigene Schuld erkannt haben und ehrlich drauf geschaut haben. Die erkannt haben, dass auch sie durch ihre Verstrickung mit der Sünde unter das Urteil Gottes fallen. Die aber Glauben gefunden haben an Jesus und die ihr Vertrauen auf seinen stellvertretenden Opfertod gesetzt haben. Die sich ihm ganz anvertraut haben. Denen alles andere wertlos erscheint, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus als Herrn zu kennen. Die sich selbst verleugnen und täglich ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Die gesagt haben, mir ist egal, was mit mir passiert, solange zwischen mir und Gott, zwischen mir und Jesus alles in Ordnung und alles im Reinen ist. Das sind diejenigen, die mit ihm leben werden. Da, wo der Himmel und die Erde neu sind und die seine Herrlichkeit in alle Ewigkeit genießen dürfen. Merkt ihr, dass diese zukünftige Heimat, diese Sicherheit aus der Ewigkeit nicht einfach so zu haben ist? Das ist nicht nur zu haben über eine ehrliche, das ist nur zu haben über eine ehrliche Betrachtung auch meines eigenen Lebens. Also Gott wird es mir nicht, wie soll ich sagen, vor die Füße werfen. Es ist so, dass ich mich ehrlich betrachten muss, wie es mit mir steht. Ich muss meinen eigenen Seelenzustand einmal ungeschminkt im Licht der Heiligkeit Gottes beurteilen lassen. Nur aus dieser Ehrlichkeit kann der Neuanfang folgen, wie Gott ihn vorgesehen hat. Der dann ganz und gar Geschenk ist, den wir uns nicht erkaufen, aber er folgt aus dieser ehrlichen Betrachtung meines Lebens. Der berühmte Prediger Charles Spurgeon, der hat wohl einmal Folgendes gesagt. Der ungerettete Sünder liebt die Errettung vor der Hölle. Der wahre Christ liebt die Errettung von der Sünde. Jeder wünscht sich, vor der Hölle bewahrt zu werden, aber nur ein Kind Gottes sehnt sich danach, vor jedem falschen Weg bewahrt zu werden. Ich weiß, dass meine Botschaft heute sehr radikal klingt. Aber wie sollte es anders sein? Die Wiederkunft Christi wird radikal sein. Wenn Jesus über unser Leben ein gerechtes Urteil fällen muss, dann wird das radikal sein. Entsprechend verlangt das Wissen um diese zukünftigen Ereignisse von mir eine radikale Botschaft und von jedem von uns eine radikale Entscheidung. Schauen wir noch einmal die Verse im Johannesevangelium an. Ich würde euch heute zum Schluss gern eine Empfehlung geben. Zwei Seiten stehen uns vor Augen. Die Seite des Satans und die Seite von Jesus. Zwei mögliche Wege liegen vor uns. Ein scheinbar selbstbestimmtes Leben, das aber in Wirklichkeit von Gottes Gegenspieler bestimmt wird. Oder ein Leben, das ganz und gar Jesus hingegeben ist. Ich möchte euch empfehlen, diesen zweiten Weg zu gehen. Es ist ein durchaus radikaler Weg. Ganze Hingabe an Jesus Christus als den Herrn meines Lebens. Aber am Ende dieses Weges steht eine Heimat, ein neues Zuhause, das alle Unannehmlichkeiten von unterwegs aufwiegt. Dort wird es keine Krankheiten mehr geben, keine körperlichen Einschränkungen. Es wird kein Leiden mehr geben. Nichts Böses hat dort Platz. Alles ist gut, wirklich gut. Und wir dürfen die Gegenwart Gottes und seinen Segen genießen, genießen und genießen. In alle Ewigkeit. Das ist der Trost und die Sicherheit für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Euer Herz erschrecke nicht. Verzweifelt nicht und lasst euch nicht beunruhigen, denn Jesus sagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Auch ich, obwohl ich eigentlich ein Sünder bin, der es nicht verdient hat. Trotz allem werde auch ich dort sein, wo Jesus ist. Ich werde seine Gegenwart genießen. Ich werde in seine Augen schauen und werde seine Liebe aufsaugen dürfen. Das gilt für jeden Menschen, der an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt und der ihn zum Herrn seines Lebens macht. Auch für dich wird das gelten, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist, um dich zu rechtfertigen. Und wenn du ihm dein ganzes Leben gibst und von nun an nur noch für ihn lebst. Wenn du dich nach Sicherheit sehnst, nach Frieden, nach einem stillen Herzen, dann wirst du das nicht in dieser Welt finden. Diese Welt ist ein dunkler Ort und das wird so bleiben bis an ihr Ende. Echten Frieden findest du nur dann, wenn du dich festmachst bei Jesus. Nur dann findest du diese Gewissheit, dass nichts, wirklich nichts, dich je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Wenn du diese Gewissheit gefunden hast, dann trägt sie dich, egal was passieren wird. Ich frag's direkt, hast du diese Gewissheit schon gefunden? Du solltest nicht eher ruhen, bevor du diese Gewissheit der Liebe Gottes für dich selbst gefunden hast. Der Schritt, der dazu nötig ist, der ist, dass du Jesus dein Leben anvertraust. Für Zeit und Ewigkeit. Hast du diesen Schritt schon getan? Ich weiß, das ist ein radikaler Schritt. Sein ganzes Leben an jemand anderes zu übergeben. Aber es ist der einzige Schritt, der in die Pläne Gottes passt. Es ist dieser Schritt, der uns herausreißt aus dieser Welt und einpflanzt in eine neue Heimat. Ohne diesen Schritt stehen wir am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt, um Gericht zu halten, auf der falschen Seite. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann lade ich dich heute ein, dein Leben ganz und gar Jesus anzuvertrauen. Du wirst es nicht bereuen. Denk nicht, ich bin noch viel zu jung, ich habe noch gar nicht genug Lebenserfahrung. Wie soll ich denn wissen, ob das alles wahr ist, was der da vorne erzählt? Nun, was mich angeht, da hast du vielleicht recht mit deiner Skepsis, aber was die Botschaft von Jesus angeht, der kannst du vertrauen, zu 100%. Und wenn diese Botschaft in dir eine Sehnsucht nach einem Leben mit Jesus auslöst, dann solltest du nicht länger zögern. Kein Moment. Gib Jesus dein Leben, damit er dein Herr sein kann. Es ist der richtige Schritt. Ein anderer könnte vielleicht denken, ich habe mein Leben doch gelebt. Ich bin alt. Ich habe so viele Fehler gemacht. Da ist nichts mehr zu retten. Doch Jesus will dich immer noch retten. Solange du diese Einladung hörst, ist es noch nicht zu spät. Gib ihm dein Leben, auch wenn es ganz und gar verkorkst ist. Dieser eine Schritt ist der wichtigste Schritt, den wir in diesem Leben tun können. Nur so wirst du wirklich Frieden finden. Nur darin liegt die Garantie für ein stilles Herz. Amen. Ich würde gern noch beten. Lieber Herr, du hast mir diese Worte aufs Herz gelegt und ich gebe sie gern weiter, auch wenn sie so radikal klingen. Denn ich bin so dankbar für deine Einladung. Ich bin so dankbar für deine Lösung, dass du jeden einzelnen von uns ansprechen möchtest und herausreißen möchtest aus dieser bösen Welt. Und ich hoffe so, dass Menschen heute Ja sagen zu dir. Herr, lass nicht zu, dass wir rausgehen und am Ende auf der falschen Seite stehen. Danke, dass du mit uns redest. Amen.